Deutschlandfunk, der Tag.
Während die Herren verhandeln, gehen die Damen bei Vogelgezwitscher und Kameragewitter walken. Beim Grillen dürfen sie dann heute Abend wieder mit dabei sein. Der diesjährige G7-Gipfel in Elmau mutet in puncto Gleichstellung ziemlich altmodisch an. Welche Botschaft, frage ich mich, will die Bundesregierung mit den Frauen im Grünen da setzen? Wen will sie damit ansprechen? Und warum machen die Gattinnen das eigentlich alle mit? An solchen Inszenierungen wird jedenfalls auch deutlich, im Kanzleramt regiert jetzt wieder ein Mann. Angela Merkel hatte für Nordic Walking in Elmau jedenfalls keine Zeit vor 7 Jahren. So traditionell wie die G7-Runde selbst ist auch der Protest. Seit jeher ist das Treffen der 7 mächtigen Industrienationen ein umstrittenes Format, weshalb auch die zahlreichen Demonstrantinnen und Demonstranten nach Bayern gereist sind. Allerdings sind sie deutlich weniger als früher. Franz Haselbeck, einer der Organisatoren im Protestcamp vor Ort, erklärt das folgendermaßen.
Die Mobilisierungskraft lässt tatsächlich nach. Die Menschen werden zugeballert, übrigens von Ihnen allen, über Pandemie und Ukraine-Krieg. Aber die eigentlichen Krisen, die wirklichen, die auch weltweit alle Menschen betreffen, die werden ja weitgehend totgeschwiegen.
Nicht so hier bei unserem Podcast. Da wird nichts totgeschwiegen, gerade weil der Gipfel der einst 7 mächtigsten Industrienationen seit jeher so umstritten ist, sprechen wir gleich ausführlich drüber mit Stefan Detjen, unserem Korrespondenten vor Ort in Elmau. Und dann haben wir zu Gast im Podcast Doris Simon, unsere US-Korrespondentin, die uns ausführlich schildern wird, was für ein politisches und gesellschaftliches Erdbeben die Entscheidung des Supreme Court zur Abtreibung in den USA ausgelöst hat. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Es ist ja ganz schön kompliziert, dich zu erreichen, Stefan. Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, so eine Gipfelberichterstattung ist nicht einfach und das erlebe ich ja auch gerade.
Okay, du hattest mir eigentlich heute Mittag noch erzählt, dass du vielleicht mit dem Hubschrauber ins Tagungszentrum hochfliegst, vom Pressezentrum aus. Jetzt wird es doch nur der Bus oder wie ist die Planung?
Ich kann es dir noch nicht mal genau sagen, Barbara. Ich stehe hier jetzt in Garmisch in dem internationalen Pressezentrum. Das ist 8 Kilometer unterhalb von Elmau, diesem Schlosshotel, das ihr jetzt alle auf den Bildern immer seht. Und da ist unten am Ortsrand von Garmisch eine Zelt- und Containerstadt aufgebaut worden, in der Tausende von Journalisten aus der ganzen Welt über diesen Gipfel berichten. Und dann versucht man, oder man geht dann ab und zu nach oben zu Pressekonferenzen oder Briefings. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach oben, weil da jetzt gleich neben dem Schlosshotel, wo noch mal ein kleineres Pressezentrum ist, weil da gleich eine Gelegenheit ist, mit Mitgliedern der deutschen Delegation, mit Mitarbeitern des Kanzlers zu sprechen. Und auch Olaf Scholz wird da gleich ein Statement abgeben. Also deshalb versuche ich, da raufzukommen. Aber im Moment stehe ich hier in so einer Art Niemandsland. Also das kennt man eigentlich sonst nur aus irgendwelchen obskuren Grenzregionen zwischen verfeindeten Ländern. Da ist Polizei, da sind Sicherheitsschleusen. Dann stehen jetzt hier Busse, die rauffahren. Aber es ist auch noch gar nicht ganz klar, ob wir mit dem Bus rauffahren oder nur ein paar hundert Meter weiterfahren zu einem Hubschrauberlandeplatz, wo Hubschrauber auch ständig nach oben fliegen. Und das gehört dazu, dass man das einfach im Moment gar nicht weiß. Die Polizei klärt da gerade, wie wir da raufkommen sollen. Da ist davon die Rede, dass da irgendwelche Sicherheitsprobleme seien. Man weiß auch nicht, ob da irgendwo auf der kleinen Bergstraße nach oben ein Hirsch steht oder Demonstranten oder sich Terroristen annähern. Alles G7, der tägliche Wahnsinn auf so einem Gipfel.
Merke, auch Hirschen können gefährlich sein. Ja, auch die Telefonverbindung klingt so wie aus den 50er Jahren, aber immerhin, sie steht. Wir sind von vornherein auf das gute alte Dampftelefon gewechselt, weil alles andere schon gar nicht geklappt hat. Da in deinem Funkloch, Nirvana. Wir versuchen es mal mit ein bisschen Inhalt, Stefan. Wie kannst du überhaupt als Journalist eine sorgfältige Berichterstattung gewährleisten unter solch schwierigen Arbeitsumständen?
Ja, das ist wirklich so. Jetzt werde ich hier gerufen. Jetzt sollen wir da in einen Bus einsteigen. Also der linke Bus.
Live-Reportage.
Okay, der linke Bus. Also in den linken Bus. Also das ist eine völlig berechtigte Frage. So, jetzt gehe ich mal hier in diesen Bus rein. Da sitzen auch schon ganz viele Kollegen, die alle jetzt rauf wollen. Das ist in der Tat so. Wir sitzen da in diesem Pressezentrum dann hat man natürlich ein paar Quellen, kriegt ab und zu mal von oben aus dem Gipfelbereich irgendwelche Informationen nach unten, hat ab und zu mal diese Briefings mit Mitarbeitern, mit dem außenpolitischen Berater des Bundeskanzlers und puzzelt sich so zusammen, was man da, was man berichtet. Dann sehen wir natürlich dann die öffentlichen Stellungnahmen, Pressekonferenzen, haben immer wieder Bildübertragungen von oben, wo man dann teilweise auch den Beginn von Sitzungen so ein bisschen mitverfolgen kann. Aber das ist, man kann sagen, zum Teil schwierig, zum Teil aber auch eine unbefriedigende Form von Berichterstattung.
Das klingt auf jeden Fall danach umso schöner, dass du jetzt unter allen Umständen, das hatten wir auch lange nicht mehr live aus dem Bus, für uns Zeit hast im Podcast. Klima- und Hungerkrise sind an diesem Montag die zentralen Themen in Elmau. Lass uns mal mit dem Klima anfangen. Gibt es denn da zur Stunde 15.47 Uhr irgendwelche konkreten Beschlüsse?
Nein, das kann ich ja noch nicht sagen. Wir sitzen ja jetzt oben zusammen und wir haben jetzt oben zurzeit diese Partnerstaaten mit dabei, also die Länder, die man in den Kreis der G7 mit eingeladen hat, Südafrika, Senegal, Indien, Indonesien, Argentinien, und da ist Klima eines der Themen, das da besprochen wird, und das werden wir sehen, ob die das dann zustande bringen. Das ist in der Überlegung gewesen, irgendeine Form von gemeinsamer Erklärung zu machen. Es gehört aber auch zu den Themen, das haben wir auch gehört, dass da bis in die Stunden vor dem Ende von solchen Gesprächen auf der Beraterebene an solchen gemeinsamen Erklärungen, an Kommuniqués gefeilt wird, teilweise die Nacht durch. Und man dann aber erst am Schluss sieht, wenn dann die Staats- und Regierungschefs zusammensaßen, ob die dann wirklich auf welche Gemeinsamkeiten oder Floskeln, das werden wir dann sehen, die sich verständigen können.
Aber die Stimmung ist ja doch gesetzt, sei es entweder durch das Protestcamp, das eben argumentiert, ihr müsst hier mehr für den Klimaschutz tun, ihr Industrie Nationen, und zugleich durch Pläne unter anderem der Bundesregierung, Staaten in Afrika, etwa den Senegal, bei der Gasfeldförderung zu unterstützen. Auch daran gibt es laute Kritik aus der Klimabewegung, dass man da weiter auf fossile Energien setze, anstatt den globalen Süden beim Ausbau erneuerbarer Energien zu unterstützen. Siehst du in dieser Debatte irgendwelche Bewegung heute in Elmau?
Naja, jedenfalls ist das ganz klar das Dilemma, in dem sich dieser Gipfel hier abspielt, in dem sich die G7, die Industrienationen befinden, angesichts der dramatischen Energieknappheit und Not, in der sie jetzt stecken seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Und es ist in der Tat so, die G7 hatten sich auf früheren Gipfeln schon festgelegt darauf, dass sie in den Partnerschaften mit südlichen, afrikanischen, asiatischen Staaten nicht mehr, keine Projekte mehr fördern wollen, die fossile Energien fördern. Und diese Zusage gilt schon nicht mehr, denn das ist jetzt nicht erst so auf dem Gipfel so. Du hast es gesagt, Olaf Scholz hat schon auf seiner Afrika-Reise in die Wege geleitet, Abkommen mit Senegal, dass man da Vorhaben zur Exploration von Gasfeldern fördern will. Die G7 und gerade Deutschland sind eben jetzt darauf angewiesen, Gas zu bekommen. Wir haben das gesehen, wie der Wirtschaftsminister in die Golfstaaten reist und versucht, das Gas daher zu kriegen, wo man es irgendwie bekommen kann, weil man es aus Russland eben nicht mehr bekommen wird.
Herr Scholz, der Bundeskanzler hat ja auch, du hast sie schon erwähnt, eben andere Länder außerhalb der G7-Runde eingeladen. Senegal, Südafrika, Indien, Indonesien und Argentinien. Was bezweckt der Kanzler mit dieser Einladung?
Das ist ja zum einen ist das eine Tradition der G7, dass man solche Staaten aus den Schwellen- und Entwicklungsländern einlädt. Outreach, also das Ausgreifen, die Hand ausstrecken sozusagen, hat man das immer genannt. Und jetzt hat man sich ganz gezielt auch Staaten ausgesucht, wenn wir etwa auf Indien, wenn wir auf Indonesien schauen, auch Senegal gehört dazu, die gerade in der jetzigen Situation zwischen den verfeindeten großen Mächten dieser Welt stehen, zwischen Russland und dem Westen. Olaf Scholz hat nochmal gesagt, die Staaten, die wir jetzt eingeladen haben, die haben nach dem russischen Krieg bei der Abstimmung in den Vereinten Nationen nicht für Russland gestimmt, nicht gegen die Resolution, mit der der Angriff auf die Ukraine verurteilt worden ist. Aber einige von denen, unter anderem der Senegal, haben sich eben enthalten. Und das sind Staaten, die versuchen, sich im Moment in dieser Welt Unordnung, wenn wir so wollen, in alle Richtungen zu orientieren. Und die sagen, wenn sie mit westlichen Besuchern, mit Staats-, Regierungschefs, mit Ministern auf Besuch sprechen, sagen die, naja, wir gucken eben, wo wir die Unterstützung bekommen, die wir brauchen. Und wenn das heute der Westen ist, dann kann es morgen China sein und übermorgen auch Russland. Und insofern sind das ganz harte geopolitische Interessen, die man da im Augenblick hat, Verbindungen zu diesen Ländern zu erhalten, auch um zu verhindern, dass sie in andere Machtblöcke abrutschen und Allianzen mit Russland, mit China schließen.
Es gab ja offenbar vorab, vor G7, schon den ein oder anderen Vorwurf an die Industrienationen, die abzielten auf die Sanktionen gegen Russland. Da war zu hören, zum Beispiel vom Präsidenten des Senegal, dass die Sanktionen schuld seien an der weltweiten Ernährungskrise, dass der Weizen knapp werde. Das klingt ja auch nicht gerade danach, dass man da den Schulterschluss übt gegen Russland.
Nein, überhaupt nicht. Macky Sall, den du jetzt angesprochen hast, der senegalesische Staatspräsident, der im Augenblick auch Vorsitzender der Afrikanischen Union ist, der ist auch in Moskau gewesen. Und der hat von dort dieses russische Narrativ übernommen, dass die westlichen Sanktionen, so wie du es gesagt hast, schuld sind an der dramatischen Ernährungskrise, die in Afrika schon ausgebrochen ist und sich dort wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch noch auf eine tödliche Weise verschlimmern wird. Also da geht es womöglich jetzt auch Überzeugungsarbeit zu leisten und eigene Positionen zu begründen, um Verständnis zu werben und Partner für diese unterschiedlichen Vorhaben zu gewinnen. Da geht es um die Energiepolitik, da geht es zugleich dann um die Klimapolitik. Man will diese Staaten auch gewinnen, sich Bemühungen um die Verringerung von CO2-Emissionen anzuschließen, will sie auch dabei unterstützen. Aber wir sehen eben, wie zwiespältig der Westen da im Augenblick agiert. Einerseits versucht zu ermuntern, zu fordern, auch verstärkte Anstrengungen gegen den Kampf gegen die Erderwärmung und zugleich eben von eigenen Prinzipien wieder abweicht in der Situation, wo es den eigenen Interessen dient, wenn es etwa jetzt um die Erschließung von Gasfeldern geht.
Stefan, dann bis hierhin vielen Dank. Um 15.55 Uhr die Pressekonferenz, du hast es eingangs erwähnt, die folgen heute erst noch. Kleines Resümee, das du um kurz vor vier ziehen magst, bis hierhin des heutigen Tages?
Also zunächst mal kann ich berichten, der Bus ist jetzt losgefahren und sieht so aus, als würde der Bus jetzt die 8 Kilometer nach oben auf die Elmau fahren. Und ansonsten sehen wir da wirklich einen Gipfel, der diese ungeheuer beunruhigte, unordentliche Weltlage widerspiegelt. Wir sehen Staatsführer des Westens, die sich alle Mühe geben, da Geschlossenheit, auch Optimismus vor diesen schönen Bildern auch zu demonstrieren, auch zu inszenieren. Das darf man nicht vergessen. Das sind Bilder, die werden hier ganz bewusst natürlich so in die Welt rausgestrahlt. Und wie so oft wird sich das dann erst in den kommenden Monaten und Jahren, und die werden dramatisch werden, zeigen, was aus dieser Einheit werden wird.
Stefan Dietjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios auf Außenexkursion in den Alpen. Wir wünschen dir weiter gute Fahrt. Komm heile oben an. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und kurz nachdem Stefan und ich den Hörer aufgelegt hatten, kam dann diese Meldung über die Ticker, dass nämlich die G7-Staaten sich zum Kampf gegen den Klimawandel bekennen, dass sie zugleich aber die Sicherheit der Energieversorgung gewährleisten. Dabei geht es auch darum, schrittweise aus der Kohle auszusteigen und in einer, Zitat, sozial gerechten Weise erneuerbare Energien auszubauen. So heißt es in einer Erklärung der 7 westlichen Industriestaaten. Dieser Erklärung haben sich übrigens dann auch die G7-Partnerländer angeschlossen, also Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika, deren Vertreterinnen in Elmau ja ebenfalls gerade vor Ort sind. Und natürlich ist auch Joe Biden da, der US-Präsident. Möglicherweise ist der sogar ganz froh über ein bisschen Bergluft weit, weit weg von zu Hause, von Washington D.C. Denn in den USA tobt die Debatte. Die Meldung, die ist schon ein paar Tage alt, nämlich vom Freitag. Die Folgen dürften aber auf Jahre hinaus spürbar sein. Der Supreme Court der USA hat das Recht auf Abtreibung gekippt. Das betrifft die bundesweite Regelung. Heißt, künftig hängt es vom jeweiligen Bundesstaat ab, ob eine Frau ihre Schwangerschaft abbrechen darf oder nicht. Die Verfassung kenne kein Recht auf Abtreibung, so argumentierte die konservative Mehrheit der Richter am Supreme Court. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird eine hochpolitische und die Gesellschaft spaltende Entscheidung im Jahr 2022 begründet mit einer Verfassung, die 1787 verabschiedet wurde. Über dieses jüngste politische Erdbeben in den USA kann ich jetzt sprechen mit unserer USA-Korrespondentin. Doris Simon heißt sie. Doris, du bist heute früh für unseren Podcast aufgestanden. Wie spät ist es überhaupt jetzt erst bei dir in Washington?
Na, kurz nach 9.
Okay, und wir zeichnen hier in Deutschland um 15.17 Uhr auf. Welche Rolle spielt denn das Thema Abtreibung, die Entscheidung des Supreme Courts, heute früh bei dir in den US-Medien?
Also in den US-Medien ist es immer noch das beherrschende Thema, sowohl in den klassischen Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen, aber auch in den Social Media. Und das gilt, das muss man in den USA ja immer getrennt betrachten, für beide Seiten, sowohl die konservativen Zeitungen als auch Fox News und ähnliche Kanäle haben das Thema immer noch oben auf der Agenda, weit vor G7 oder bei den konservativen Kanälen normalerweise immer die Immigration an der Südgrenze.
Wenn wir jetzt schon hier ein bisschen Presseschau machen, Doris, zeichnet sich da so ein Hauptstreitpunkt ab oder ist das einfach die Abbildung beider Lager, die so ineinander verknotet sind in den USA, gegeneinander, für und gegen Abtreibung?
Diese Debatte hatten wir ganz lange und diese Abbildung hatten wir ganz lange. Jetzt geht es einfach nur darum, was heißt das? Weil dieses Urteil so ungeheuer enorm ist in seinen Auswirkungen, aber auch in seiner einfachen Bedeutung, dass das alles erst noch sortiert werden muss. Auf der Seite derjenigen, die sich freuen, sind die Dinge klar. Die haben, nachdem jetzt dies bundesweit verfassungsmäßige Recht nach 49 Jahren abgeschafft worden ist, haben die das nächste Ziel, nämlich bundesweit einen Bann der Abtreibung. Das ist natürlich nur zu erreichen, wenn demnächst, vielleicht schon nach den Zwischenwahlen im November, Senat und Abgeordnetenhaus eine ganz klare konservative Mehrheit haben. Aber das ist das, wo jetzt die nächsten Anstrengungen draufgehen. Obwohl, und das ist ja irgendwo die Ironie, der Kerninhalt, die Kernaussage des Urteils des obersten Gerichtes ja war, das ist keine Angelegenheit des Bundes hier in den USA, das ist Sache der Staaten.
Das dröseln wir auch gleich noch mal ein bisschen auf. Diese Erschütterung, die durchs Land gegangen ist nach der Entscheidung am Freitag, die höre ich dir auch an. Du hast eben gesagt, ungeheuerlich in den Auswirkungen wie auch in der Bedeutung. Lass uns zunächst mal bei den Auswirkungen noch bleiben. Wen trifft dieses Urteil auf Bundesebene? Wen trifft das jetzt am härtesten in den USA?
Ja, noch mal einfach, damit es klar wird. Die Frage, ob Abtreibung erlaubt ist, liegt jetzt allein bei jedem einzelnen der Bundesstaaten. Jeder einzelne Bundesstaat kann seine Regelung dazu verabschieden. Und viele konservativ regierte Bundesstaaten, vor allem im Süden, im Mittleren Westen, haben das ja schon getan. Das heißt, die ganzen USA werden ein Puzzle. Je nachdem, wo man lebt, kann man abtreiben, kann man vielleicht abtreiben oder kann man gar nicht abtreiben. Das ist die Ausgangslage. Das führt dazu, dass Frauen in den Bundesstaaten, wo es künftig de facto verboten ist oder so gut wie unmöglich, weil es zum Beispiel keine Kliniken mehr gibt in diesem Staat. Viele Kliniken haben mit dem Urteil einfach aufgehört, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, weil es auch zu gefährlich wird für sie, weil sie unter Strafe gestellt werden. Viele Frauen haben da de facto keine Möglichkeit mehr, wenn sie schwanger werden, ihre Schwangerschaft zu beenden. Das trifft natürlich vor allem diejenigen, die kein Geld haben in erster Linie. Wer Geld hat, hat in der Regel auch immer Möglichkeiten, eine Reise in einen der Bundesstaaten zu organisieren, wo legal Schwangerschaftsabbrüche weiterhin vorgenommen werden können und auch zu organisieren, die Wartezeiten zu überbrücken oder sich sonst wie irgendwie zum Beispiel die Abtreibungspille zu besorgen. Denn das Gros der Abtreibung in den USA wird ja nicht chirurgisch vorgenommen, sondern mit dieser Pille in den ersten Wochen und Monaten. Also diejenigen, die nicht die Möglichkeiten haben, die nicht das Geld haben oder vielleicht auch gar nicht die Bildung und das Wissen, wie man an Hilfe kommen kann. Es gibt ja Hilfsorganisationen, die unterstützen Frauen, die nicht die Mittel haben, selber zu einem Schwangerschaftsabbruch zu reisen. Diejenigen trifft es. Und das sind vor allem schwarze und Latina Frauen.
Also wird Abtreibung mehr und mehr zur sozialen Frage, möglicherweise auch zur Frage, welche Hautfarbe man hat. Auch darauf kommen wir gleich nochmal. Lass mich aber nochmal nachfragen bei der Ebene Bundesstaaten und Bundesebene. Der oberste Gerichtshof hat ja für die Bundesebene geurteilt. Verstehe ich dich denn richtig, damit wir das klar rüberbringen, dass im Grunde sich in den Staaten, wo es ohnehin schon verboten war, beziehungsweise dort sich nichts ändert, sondern nur in den Bundesstaaten, wo Abtreibung bisher erlaubt war?
Ja, es war ja so, dass viele Staaten Gesetze hatten, die de facto Abtreibung unmöglich machten. Aber bis auf Texas, was seit letztem Jahr ein solches Gesetz hat, waren in den anderen Staaten die Gesetze von früheren Supreme Court-Entscheidungen außer Kraft gesetzt. Das heißt, es gab in vielen Staaten, wie zum Beispiel in Mississippi, gab es noch eine Abtreibungsklinik, wo Frauen aus dem Bundesstaat ihre Schwangerschaft unterbrechen lassen könnten. Jetzt ist es so, dass die Gesetze, die in vielen Staaten sozusagen schon komplett vorbereitet waren für diesen Tag der Entscheidung, jetzt entweder schon in Kraft getreten sind oder in den nächsten Wochen und Monaten in Kraft treten und dann Schwangerschaft unmöglich wird. Nur praktisch, weil es schon keine Kliniken gibt, die mehr arbeiten in diesen Staaten, weil sie eben Angst haben, sofort mit dem Strafrecht bedroht zu werden. Das richtet sich ja gegen Ärzte und Pfleger, die so etwas vornehmen. Gibt es de facto keine Möglichkeiten schon jetzt.
Dann kommen wir mal zurück auf Abtreibung als soziale Frage. Das hast du ja eben auch schon angeschnitten, das Thema. Schon jetzt haben es überproportional viele afroamerikanische Frauen in den USA schwer, einen Abbruch durchführen zu lassen, aus welchen Gründen auch immer. Oft sind es einfach ja auch nur finanzielle Gründe. Nun gibt es da eine neue Studie der Duke University in North Carolina, dass, wenn jetzt Abtreibung illegal wird, dass dann auch die Zahl der Totgeburten wieder steigen könnte. Was weißt du darüber?
Ja, das ist ein ganz schwarzes Kapitel wirklich in der US-Geschichte, dass die Müttersterblichkeit insgesamt in den USA so hoch liegt wie in keinem anderen entwickelten Industriestaat. Das betrifft Mütter jeglicher Hautfarbe. Aber die Müttersterblichkeit betrifft insbesondere schwarze Frauen. Das liegt daran, dass schwarze Frauen überproportional in armen Bundesstaaten leben und in armen sozialen Verhältnissen. Zum Beispiel Mississippi, ärmster Bundesstaat der USA, da sterben eben relativ dreimal so viel schwarze Frauen als weiße Frauen bei der Geburt. Woran liegt das? An ganz schlechter medizinischer Versorgung. Die betrifft alle in Mississippi, aber die betrifft eben insbesondere die schwarze Bevölkerung. Und ähnlich sieht es aus, warum ist der Anteil schwarzer Frauen bei Abtreibungen so hoch? Alle, die sich damit auskennen, sagen, das liegt nicht daran, dass die lieber abtreiben als andere, sondern dass die so schlechten Zugang haben zur Gesundheitsversorgung, zur Pille, zu überhaupt Aufklärung auch, dass eben am Ende für viele, die das Kind nicht austragen können oder wollen, nur die Abtreibung bleibt. Und gleichzeitig, und das ist wirklich auch sehr tragisch, gerade in diesen Staaten, die jetzt Abtreibung verbieten, gibt es in den konservativen Parlamenten und bei den Gouverneuren eine totale Ablehnung von Sozialhilfe, was eben zu diesem schrecklichen Zyklus führt. Da werden die Kinder geboren, aber es ist nichts dafür vorgesehen, die Mütter zu unterstützen, die Kinder zu unterstützen. Und viele der selbsternannten Pro-Lifer, der Abtreibungsgegner, sagen immer, ihr könnt ja die Kinder dann zur Adoption freigeben. Das funktioniert oft für weiße Kinder und das funktioniert manchmal auch für Kinder von Latinas. Das ist die zweite Gruppe, bei denen die am häufigsten abtreiben. Schwarze Kinder bleiben extrem lange in Waisenhäusern und gerade in diesen Staaten sehen Waisenhäuser wirklich oft schrecklich aus.
Über die Auswirkungen könnten wir ganz viel noch weiter sprechen. Lass uns noch einmal auf die politische Bedeutung dieses Supreme Court-Urteils kommen. Morgen, am Dienstag, finden ja die ersten Primaries, die Vorwahlen zu den Zwischenwahlen wiederum im November statt. Und da mischt jetzt das Thema Abtreibung offenbar auf den letzten Metern die Wahlkämpfe in den einzelnen Bundesstaaten richtig auf, oder?
Das ist genau das, wo ich wirklich gespannt bin, ob es passiert, weil es ja viele andere Themen gerade bei uns gibt. Die Inflation ist ja schon viel länger und viel höher als vergleichsweise in Deutschland hier ein riesiges Problem. Und wenn man vor diesem Urteil konservative, rechte Fernsehkanäle geschaut hat oder in entsprechende Presse geschaut hat, dann gab es da nur ein Thema, die Einwanderung, die hohen Einwanderungszahlen und der Vorwurf, dass die Regierung nichts tue. Und ich bin wirklich gespannt zu sehen, ob dieses Thema es schafft, hier eine Veränderung auch im Wahlverhalten zu bringen oder auch zu mobilisieren. Denn auch nach einer aktuellen Umfrage von heute sind fast 60% der Befragten absolut gegen dieses Urteil. 40% sind dafür. Das sind ganz stabile Zahlen, schon länger so. Aber ob das wirklich dazu führt, dass entsprechend gewählt wird, da bin ich mir nicht sicher.
Auf jeden Fall kann man, glaube ich, den Eindruck nicht abstreifen, dass seit der Präsidentschaft von Donald Trump das gesellschaftliche Klima, und das wird jetzt auch seit Freitagabend noch einmal deutlich, wie vergiftet, wie hart es auch geworden ist, Doris, oder?
Ehrlich gesagt war das Klima schon vorher sehr, sehr, sehr hart. Es ist nur sehr offenbar geworden unter der Präsidentschaft von Donald Trump. Und es hat ja auch einen systematischen Aufbau gegeben. Das ist ja nicht alles zufällig gekommen. Die Anstrengung entscheidender konservativer Politiker im Kongress, angeführt von Minderheitsführer Mitch McConnell, haben sich ja schon Mitte der 10er Jahre darauf konzentriert, die Mehrheit am Supreme Court zu verändern. Und dahinter steht, und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, einfach das Wissen, dass es keine konservative Mehrheit in den USA gibt. Das klingt vielleicht erstaunlich, aber wenn man sich zum Beispiel die Stimmen anschaut bei den Präsidentschaftswahlen, gibt es seit George Bush, hat es keine Mehrheit mehr von Stimmen gegeben für einen konservativen Präsident. Das wissen die Republikaner. Und das System aber, wie es hier ist, dass jeder Staat, so klein und ländlich er ist, zwei Senatoren stellen kann, das millionenstarke Kalifornien ebenso wie das kleine Wyoming, ist ein Vorteil für die Republikaner. Und was sie seit vielen Jahren, die Demokraten auch, aber die Republikaner sehr viel erfolgreicher getan haben, ist Wahlkreise so zuschneiden, dass immer eine republikanische Mehrheit garantiert ist. Das ist jetzt zuletzt wieder passiert. Und der ganz entscheidende Schritt ist eben, den Supreme Court nicht nur konservativ zu besetzen, sondern sehr konservativ zu besetzen, um darüber eben Dinge zu erreichen, die sich im demokratischen sonstigen Prozess vielleicht nicht erreichen lassen.
Von den neuen RichterInnen am Supreme Court hat ja Donald Trump während seiner Amtszeit 3 RichterInnen ernannt. Konservativ sind sie alle 3. Ist da überhaupt auf absehbare Zeit jetzt Aussicht auf neue personelle Bewegung am obersten Gerichtshof? Sprich Stellen, die möglicherweise auch mit liberalen JuristInnen wieder besetzt werden können? Oder ist da erstmal die Messe gelesen?
Gesungen? Ja. Um es mal ganz handfest zu sagen, neue Stellen gibt es ja nur, wenn jemand stirbt. Diese Richter sind ja auf und Richterinnen sind auf Lebenszeit ernannt. Und ausdrücklich wurde danach gesehen, eben jüngere Richter zu benennen. Und diese Richter werden für viele Jahre erstmal dabei bleiben. Richter Clarence Thomas ist meines Wissens mit über 70 der Älteste, aber das heißt auch nicht, dass da bald ein anderer nachfolgt. Insofern werden die Amerikaner sehr, sehr viele Jahre mit diesem Gericht in dieser Zusammensetzung leben. Und in dem Zusammenhang wird natürlich auch immer wieder ganz oft diskutiert, dass zum Beispiel der eben genannte Mitch McConnell noch unter Obama es dem Präsidenten Obama verwehrt hat, einen Sitz, der damals frei wurde, nachzubesetzen. Denn die Republikaner hatten da schon die Mehrheit im Kongress und die haben einfach bis zum Ende von Obamas Präsidentschaft nicht reagiert auf dessen Wunsch nachzubesetzen, sodass eben ein Richter dann zusätzlich sozusagen noch von einem konservativen Präsidenten ernannt werden konnte, der eigentlich von einem demokratischen hätte ernannt werden können. Also da gibt es derzeit ganz viel Diskussion, auch von republikanischen Politikern, die zum Beispiel bei diesen drei Politikern immer abgefragt haben, wie stehen Sie zur Abtreibung? Zum Beispiel die Republikanerin Susan Collins aus Maine, die für das Recht auf Abtreibung ist und die sich jetzt hintergangen fühlt, weil die Richter in ihren etwas sibyllinischen Antworten immer gesagt haben, na ja, das ist gesetztes Recht, also den Eindruck erweckt haben, sie würden da nichts dran tun. Mhm. Aber das ist, ja, wie sagt man hier, Wasser unter der Brücke, das ist vorbei, gegessen.
Doris, wir haben noch eine Minute, bevor unsere Leitung gekappt wird. Ich habe leider nicht mehr Zeit bestellt. Kannst du uns noch kurz abschließend sagen, inwieweit geht jetzt die Sorge um in der LGBTIQ-Bewegung?
Riesengroß. Ich unterbreche dich. Riesengroß. Weil die Begründung des Gerichts ja ist, alles, was nicht in der Verfassung steht und nicht in Geschichte und Kultur Amerikas tief verwurzelt ist, ist keine Angelegenheit des Bundes. Das heißt, Ehe für alle steht auf dem Zettel, das Recht, Verhütungsmittel zu benutzen und gleichgeschlechtlicher Sex auch. Das sind alles Gesetze aus den Bundesstaaten gewesen, gleichgeschlechtlicher Sex von 1998, die erst ein früherer Supreme Court sozusagen geregelt hat.
Doris, ich muss es kurz machen. Ich danke dir und grüße dich nach Washington. Danke für diese Analyse und Einordnungen. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag. Fürs Interesse bedankt sich Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.